Dieser Podcast ist ein Ruhrnachrichten Original, produziert im Lensing Mediaport in Dortmund.
Herzlich willkommen. Ganz toll, dass ihr heute wieder bei uns seid, hier in der Hafenbar. Und heute, Nicoletta und ich, müssen uns gewissermaßen trennen, denn zwischen uns verläuft der Graben, der normalerweise zwischen Menschen verläuft in, okay, man muss sagen, es sind eigentlich drei Gruppen. Es sind einmal diejenigen, die mit Tieren überhaupt nicht so viel anfangen können, und dann gibt es die Hundemenschen und dann gibt es die Mehrheit, die Katzenleute.
Wieso ist das die Mehrheit?
Über 16 Millionen Katzen in deutschen Haushalten sind, aber nur 12 Millionen Hunde.
Ja, aber weißt du, wie viele Katzen manchmal auf einem Haufen in einer Wohnung? Unsere alte Mitarbeiterin hatte 7 Katzen in einer kleinen Wohnung.
Ach so, ja.
Und das ist somit eine Katzenliebhaberin. Also die Rechnung,
das heißt, du bist ja so ein bisschen Korinthos Kakos, wenn es um so was geht. Das ist ja nicht schön.
Ja, ja, wenn ich zu den anderen gehöre, zu der Minderheit, da würde ich...
Okay, aber wir einigen uns darauf, in Deutschland lieben viele Leute Hunde und viele Leute lieben Katzen. Ja. In Deutschland gibt 5 Milliarden Euro, geben die Deutschen aus im Jahr, nur für die Unterhaltung ihrer... Diese Art von Haustiere, da haben wir noch nicht geredet über Nutztiere, über weiß der Kuckuck, was für Schweine, Rinder, was Hundefutter, Katzenfutter und natürlich auch die Weihnachtsdeko für Katzen. Da wundere ich mich immer im Tiergeschäft, warum gibt's eigentlich, werden die Katzen sagen, oh, es ist schon wieder Weihnachten.
Also mein Hund hatte einen Adventskalender.
Ja?
Ja.
Und du glaubst, dass ihm
ich glaub,
Jesu Geburt wichtig ist?
Nein, sie würde es mir aber übel nehmen, wenn ich mit dem Ritual breche nach 13 Jahren.
Weil da überall Nahrung drin ist und sie denkt, diese Art von Zusatznahrung hätte ich sowieso immer gern.
Ja, und ich kann meine Zuneigung auf spezielle Weise noch
transportieren. Und dein Hund ist ein berühmter Hund, muss man sagen?
Ja, mein Hund wurde viel fotografiert. In der Zeit, als ich im Theater gearbeitet habe, saß sie oft auf dem Stuhl im Kassenhäuschen und wurde, glaube ich, mehr fotografiert als Künstler.
Weil sie so hübsch ist.
Weil die so doof geguckt hat, glaube ich eher. Aber ich hätte wahrscheinlich wie in einem Zoo dieses Tier auch von vornherein ausstellen können.
Der verdammte Profi Nicoletta Knust macht jetzt schon die Rampe für unseren heutigen Gast, einen Mann aus dem Zoo. Und zwar ist unser Gast heute ein Zoolotse.
Ja, ein Influencer, ne? Im Zoo.
Mhm. Das heißt, er begeistert andere Menschen nach Möglichkeit für den Zoo Dortmund, aber wie wir von ihm lernen werden, für die ganze Zoo-Welt.
Ja.
Denn er begreift sich als Teil der Zoo-Welt. Wir werden mit ihm darüber sprechen. Tja, echt, Zoo, kann man das machen? Einfach so Tiere einspielen? Ist das nicht am Ende gemein? Wir werden mit ihm besprechen, was die Wallace-Linie ist. Die werden wir, nachdem wir mit Marcel gesprochen haben, kennen.
Hafenbar, oh Hafenbar, erzähl uns, was du willst in unserer Hafenbar. Wer hat dir jemals zugehört wie Nicoletta und wie Jörg? Wir sind schon da, in der Hafenbar, in der Hafenbar.
Im Lensing Mediaport in Dortmund begrüßen Sie Nicoletta Knust und Jörg Thaddeus. Heute zu Gast Marcel Stavinoga.
Wir versprechen uns heute von unserem Gast die große, weite Welt, weil wir wissen, dass unser Gast durch die große, weite Welt schon zu Fuß gegangen ist. Er ist von Gelsenkirchen nach Indien zu Fuß gegangen. 173 Tage hat die Reise gedauert, darüber sprechen wir auch. Aber er ist vor allen Dingen ein absoluter Tierspezialist, ist heute bei uns. Und wir stellen ihn jetzt so vor, wie wir uns das hier angewöhnen wollen und schon dabei sind, uns anzugewöhnen. Nämlich, dass wir die hellen Seiten, die Sonnenseiten, wie die Schattenseiten vorstellen. Und natürlich, Marcel, hast du auch dann die Möglichkeit, das alles zu kommentieren, zu dementieren oder größer zu machen, zu sagen, ja, ich bin ja noch toller, als ihr gesagt habt. Das finde ich zum Beispiel schön, wenn man mehr angeben würde. Hier, gib du doch mal was über dich an. Du siehst ja schon toll aus, aber wann siehst du besonders gut aus? Wann würdest du sagen, wenn du dich im Spiegel anguckst, gibt es so Tage, wo du denkst, opa, heute bin ich aber unwiderstehlich.
Ja, wenn ich schon so 2 Stunden wach bin und im Tag, glaube ich. Wenn im Morgen so direkt zerknittert und so, dann...
Das gibt es bei dir auch,
du hast Zerknitterungszustände. Dann muss ich erst mal System hochfahren, ja.
Ja?
Das kommt nicht einfach so.
Das ist das, was Stars sagen, Marcel. Hast du das gesehen, diese Geste? Das ist das, was Stars sagen. Das hier kommt nicht von alleine. Ich habe mir das angewöhnt, dass wenn Leute mich fragen, warum ich so wahnsinnig schlank bin.
Ja.
Ich gebe die Antwort von Iris Berben, Pasta und Rotwein. weil das sagt sie nämlich immer. Das ist natürlich auch alles Quatsch, weil wenn man die ganze Zeit sich von Pasta und Rotwein, das wird natürlich... Hm?
Meinst du? Ich glaube, es gibt Sonne und Sonne. Ja, manche können das wirklich so zu sich nehmen und ich glaube, du siehst da trotzdem nichts von. Ich gehöre zu den anderen.
Zu was?
Wenn ich nur Pasta und ich trinke keinen Rotwein und Pasta ist dann oft, ja, Ich glaube, jeden Tag wird das nicht gehen.
Es würde gehen, aber du würdest dann...
Hätte voll gekostet.
Geben das nicht von alleine. Reden wir über unseren Gast, reden wir über Marcel. Du fängst an mit, was zu seinen Gunsten vorliegt.
Ja.
Ich bin gespannt.
Marcel Stavinoga macht sich nicht bange vor großen Zielen. Wenn er will, dass eine Madagaskar-Fauchschabe ein Rennen gegen eine andere Schabe gewinnt, dann trainiert er sie. Wenn er nach Indien möchte, dann fragt er seinen Bruder Marlon, ob er mitkommt und geht zu Fuß los. Und kommt an. Marcel musste sich sein Studium mit schwerer Arbeit verdienen, ist heute studierter Journalist, Zoologe im Dortmunder Zoo und jemand, den andere gerne auch digital treffen. Er hat sehr viele Follower, die sich für den Dortmunder Zoo interessieren. Ich glaube mitunter auch für dich mittlerweile, oder?
Ja, genau. Also gehe ich mal von aus, weil es gibt ja Leute, die können ja einmal dem Zoo Dortmund folgen und natürlich auch explizit mir und als Zoologe eben bei Instagram, Facebook, YouTube, TikTok und so weiter. Und ich glaube, da gibt es auch mittlerweile einige, die jetzt zum Beispiel nur mir folgen. Ach, hat mir letztens erst einer erzählt. Er meinte, der hat eigentlich gar nicht so gut den Zoo Dortmund deabonniert, weil er meinte, eigentlich reicht mir dein Content. Und ja, ist dann halt.
Was war denn zuerst da? Also ist dein Arbeitgeber auf dich aufmerksam geworden, hat gesagt, kannst du das nicht auch für die Marke Zoo machen? Oder bist du drauf gekommen, eine Personal Brand aus dem Content zu machen, für den du für den Zoo gemacht hast?
Bei Social Media gibt es diese Kunstfigur, die ich da verkörper, sage ich mal, der Zoolotse, die gibt es tatsächlich da schon länger als den Zoo Dortmund, weil von allen NRW-Partner-Zoos, also von den großen Zoos, die wir in Nordrhein-Westfalen haben, war der Zoo Dortmund der letzte, der bei Social Media damals, also
2019, glaube ich, haben die sich den Instagram-Account.
Instagram und 2014 Facebook, das war Instagram noch nicht so groß. Mhm. Und da war der Zoo Dortmund der letzte Zoo in NRW, der mit Facebook dann an den Start gegangen ist und da war der Zoolotse da schon längst am Rumeiern, sag ich mal.
Ja, Glück für den Dortmunder Zoo, ne? Dann, dass du schon da warst.
Ja, ich konnte da natürlich Erfahrung sammeln. So bin ich ja auch eigentlich zu meinem Job im Zoo gekommen, weil ich war damals, ich habe ja Journalismus und Public Relations studiert in Gelsenkirchen an der Westfälischen Hochschule. Und habe 2011 angefangen damit und dann habe ich irgendwann festgestellt, okay, weil man hat da natürlich ja auch verschiedene Fächer, Module und sowas und wir hatten ja auch Social Media unter anderem und da habe ich ja natürlich mal geguckt, weil ich habe ja schon im Zoo gearbeitet, Führung gemacht, was macht denn da eigentlich so meine Arbeitgeber? Oder ich habe in zwei Zoos gearbeitet, auch in Gelsenkirchen, also meine beiden Arbeitgeber, da festgestellt, der Zoo Dortmund macht ja gar nichts. Und dann bin ich zum Zoodirektor, habe gesagt, sollen wir nicht mal was machen? Ich mache es aber gerne ehrenamtlich und konnte das natürlich auch in der Uni gut verbuchen als Prüfungsleistung, Projekte und so, genau. Und das Ding lief echt gut an. Ich hatte ja mit dem Zoolotsen da schon ein bisschen rumprobiert und das war so gut, dass das dann auch schnell Runden gemacht hat. Die Seite ist schnell gewachsen und dann hieß es irgendwann von Seiten der Stadt, das sieht ja aus wie ein offizieller Auftritt der Stadt Dortmund vom Zoo, weil der Zoo ist ja städtisch, aber ist ja eigentlich privat, gibt ihm doch mal einen Vertrag. Und dann habe ich einen Honorarvertrag bekommen und habe dann auch von da an Geld bekommen. Und das hat dann nach meinem Studium irgendwann auch eine Festeinstellung gemündet im Zoo Dortmund.
Wie ist das mit dieser Wanderung nach Indien? Das hat mich total beeindruckt, Marcel. Mhm. Ihr hättet ja, also wenn man in Gelsenkirchen wohnt, das ist nicht großartig, wenn man in Dortmund-Özpel wohnt und man denkt sich, ich würde gerne mal nach Indien, dann gibt es ja, also den einfachsten Weg, den kennen wir, auf nach Düsseldorf und weg.
Ja.
Oder, das haben viele Leute gemacht, die deutlich älter sind als du, in den 70er Jahren, in den 80er Jahren. Heiner Lauterbach zum Beispiel hat das gemacht, ist auch mit dem VW-Bus durch Afghanistan, was heute keine gute Idee mehr ist, dann nach Indien. Heiner Lauterbach, da ist das deswegen in Erinnerung geblieben, weil er wegen Drogenhandel, mit dem er versucht hat, seine Reise zu bezahlen, inhaftiert wurde in Neu-Delhi, glaube ich, war das. Ihr habt die Entscheidung getroffen, die am wenigsten naheliegende ist, nämlich wir werden das mal zu Fuß machen. Warum wolltet ihr das, also noch nicht mal mit dem Fahrrad, wo man sagen würde, da wären wir ein bisschen schneller. Also
tatsächlich ist es ja so, wir wollten, das war ja auch schon, eine spirituelle Reise, wir wollten uns, also mein Bruder war ja da, mein Bruder Marlon, wir wollten uns weiterentwickeln und die intensivste Art zu reisen, ist es ja tatsächlich zu Fuß irgendwo hinzugehen. Hat ja auch schon Goethe gesagt, gibt ein Zitat von ihm, wo er sagt, nur wo du zu Fuß warst, bist du wirklich gewesen. Und wenn ich das jetzt so in der Retro-Perspektive betrachte, ich bin ja mittlerweile auch viel gereist und mit allen möglichen Verkehrsmitteln, Zug, Flugzeug, was auch immer. Aber es ist schon so, wenn du zu Fuß irgendwo bist, ist es natürlich sehr intensiv, weil du ja alles einfach wahrnimmst, alle Kleinigkeiten. Du lernst auch viel besser Land und Leute kennen, weil natürlich Leute dich ansprechen. Du gehst irgendwo dann ein bisschen auf den Tee, auf ein Essen eingeladen und so weiter. Und so würde ich schon sagen, dass das schon eine richtige Entscheidung war, um einfach intensiv zu reisen. Aber davon mal abgesehen, hätten wir damals auch, das war ja total naiv, wie wir das gemacht haben. Wir hatten wirklich nicht viel Geld. Wir sind so mit, ich glaube so 1.500 € Budget hatten wir komplett für die Reise und haben gedacht, ja komm, wir machen das einfach mal. Also wir hätten gar nicht genug Geld für Flugtickets gehabt und hatten dann uns ausgerechnet, so mit 3 € pro Tag zusammen kommen wir aus. Wir sind ja immer, wir haben immer gezeltet, in Deutschland eigentlich verboten. Also wild ist ja wahrscheinlich verjährt jetzt, also kriege ich, hoffe ich mal keinen Ärger mehr, aber irgendwo wild gekämmt, Gaskocher dabei gehabt, Reis gekocht und mit 3 € am Tag kommt man mit zu zweit eigentlich sehr gut aus und das war eine echt schöne Zeit.
Aber es war, das habe ich mich gefreut, weil wenn man das nachliest auf deiner Homepage, dann ist es ja ein Zeitraffer. Dann denkt man, ah, guck mal, jetzt gesehen sie da die Tiere, sind sie da und baden sie da im Fluss. Was sind denn die Sachen, die daran so hart sind, wie womöglich wir beide uns das jetzt auch vorstellen? Das ist ja auch eine...
Wo man wieder umdrehen will vielleicht.
Wo man umdrehen will, wo man denkt, um Gottes Willen, ich habe keinen Bock mehr.
Also hat ja schon verschiedene Dimensionen, würde ich sagen. Einerseits, ich meine, ich glaube, ich hätte es auch mit niemandem anderen als meinem Bruder machen können. Gut, ich habe 3 Brüder, aber mit ihm hatte ich schon, habe ich immer noch so das engste Verhältnis, auch wenn ich mit meinen anderen Brüdern auch dicke bin, aber das hat eine andere Intensität, sage ich mal, weil wir uns auch für die gleichen Sachen interessieren. Aber da hat man natürlich trotzdem Momente, wo man auch, das hatten wir einmal, das war irgendwo in Rumänien, wo wir uns so ein bisschen die Haare gekriegt haben. Das ist natürlich eine Komponente, die da, glaube ich, eine Rolle spielt. Vor allem aber natürlich auch, der Verzicht auf alltägliche Dinge. Und wir hatten ja, wie gesagt, auch nicht viel Geld. Und das heißt, wir haben uns dann gedacht, ja gut, wir waschen uns irgendwo in Flüssen oder im Meer oder so. Nur sind wir ja damals im April gestartet. Es war noch relativ kühl. Also wir sind ja die Ruhr erstmal entlang gelaufen von Gelsenkirchen aus. Also wir waren Richtung Bochum und dann der Ruhr gefolgt. Da war nicht so das Wetter, dass man da reingehüpft ist morgens. Dann sind wir immer in Schwimmbäder gegangen. Das ging auch ganz gut. Ja, wir haben dann immer erzählt, yo, wir sind auf dem Weg nach Indien. Können wir vielleicht einmal ganz kurz duschen? Haben eigentlich alle ja gesagt, außer einmal in Passau, da wurde uns das verwehrt. Aber das ist natürlich auch, wenn du dann tatsächlich merkst, okay, du läufst am Tag, sage ich mal, ja, 30 Kilometer, das ist schon viel mit 25 bis 35 Kilo, je nachdem wie viel Proviant wir hatten auf dem Rücken, durch die Gegend und kannst dann vielleicht mal einen Tag nicht duschen, noch einen Tag nicht. Da kommst du immer noch an deine Grenzen, denkst ja, oh Mann, ey, ich will jetzt mal irgendwo wieder duschen, weil du hast ja auch nicht immer diese Schwimmbäder oder Möglichkeiten in jeder Ecke. Und das ist natürlich schon auch eine Umstellung, wo man sich dann manchmal denkt, oh, jetzt zu Hause wär's dann doch ganz schön.
Werbung. Für alle, die ihr Leben genießen wollen. Neue Designmöbel, Pflanzenkonzepte für ihr Zuhause und mehr mit dem Sparkassen-Privatkredit schnell finanziert. Persönliche Beratung, transparente Abwicklung und schnelle Auszahlung. Jetzt informieren bei Ihrer Sparkasse Dortmund.
Habt ihr denn nicht irgendwen kennengelernt oder mal ein Mädchen oder so, wo man sagt, geh du mal 2 Tage allein, ich komme nach oder...
Also ich war ja damals schon mit meiner jetzigen Frau liiert. Wir waren damals auch schon verlobt. Mein Bruder war in keiner Beziehung gewesen. Aber wir haben sehr viele Menschen unterwegs kennengelernt, aber jetzt nichts Romantisches, sag ich
mal. Nur mal zum Duschen.
Ja, das ist ja auch eine gute Sache.
Ja, du musst ja eben, wirst ja wahrscheinlich kreativ, musst dir was ausdenken, ne? Wenn man mal zwischendurch...
Jetzt würde die Frage erstmal überrumpelnd wirken. Darf ich vielleicht bei dir duschen?
Oder nein, du weißt, du musst noch duschen, also, wie komme ich da hin?
Du meinst so, dass man den erotisch, dass man sich mehr oder weniger erotisch verdingt, um zu sagen...
Haben sie ja nicht gemacht, weil...
Interessante
Spieler. Ich habe ja auch so gesehen, moralisch gesehen, nicht die Möglichkeiten gehabt. Mein Bruder hätte sich dann vielleicht opfern müssen, aber...
Der Arme, genau.
Kamen wir jetzt nicht in so eine Situation. In der Regel ging das eigentlich gut, also in Deutschland und in Österreich dann mit den ganzen Schwimmbädern und so weiter. Einmal haben wir in einem Kloster tatsächlich angefragt, da waren wir auch echt verzweifelt, weil als wir in Passau waren, ja, da waren so ein Schwimmbad. Und das war das erste Mal, dass uns jemand verwehrt hat, da zu duschen. Das wäre nur zu so einem irgendwann Kurzschwimmertarif gewesen, der aber unser Budget gesprengt hätte, sage ich mal. Und dann sind wir weitergelaufen nach Obernzell. Und dort sind wir dann auf ein Kloster irgendwie getroffen. Wir waren schon echt verzweifelt, längere Zeit nicht geduscht. Da stand da so ein Schild, Kloster da lang. Wir gingen dann so einen Hügel hoch. Und da war das so ein ganz altes Gebäude auf der einen Seite. Auf der anderen Seite so ein sehr modernes Gebäude. Da dachten wir, gut, das Kloster rechts gehörte auch dazu. Das war aber nur so ein alter Bauernhof, den die irgendwie betrieben haben. Andere Seite war ein Altenheim. Haben wir geklingelt. War schon dunkel. So.
Die Zivi sind da.
So ungefähr kam die Oberin runter, Schwester Clara, weiß ich noch. Und die war sehr verdutzt. Und ich so, ja, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber wir sind auf dem Weg nach Indien. Wir waren dann hier und wir wollten fragen, ob wir vielleicht mal bei ihnen duschen könnten. Die war erst so ein bisschen stutzig und dann meinte sie, ja, doch, klar, das geht so. Und das war in Altenheim, die hatten da so ein Schwimmbad und so. Meinte sie, ja, hat uns runtergeführt. Duscht euch hier in Ruhe und dann meldet euch gleich, wenn ihr fertig seid. Das musste man über so eine Art Hof laufen. Geduscht, wieder raus, geklingelt, dann kam sie runter. ja, vielen Dank, und haben wir gesagt, und echt nett und so weiter. Meinte so, ja, wo schlaft ihr heute Nacht? Ich so, ja, wir haben ein Zelt irgendwo im Wald. Und ich so, ja, wir haben auch eine Gästewohnung, also wenn ihr wollt, könnt ihr auch da schlafen. Das war, dann war da war ein kleiner Friedhof, der dazu gehört, da war eine Gästewohnung. Da habe ich ja auch gesagt, wenn es irgendwas gibt, ne, sei es heute oder morgen, wir können gerne auch helfen. Mhm. Und sie so, ja, ich mache mir mal Gedanken. Und dann nächsten Morgen hat sie bei uns geklingelt, uns Brötchen gebracht, Kaffee und so, total nett. Ich habe aber so gesagt, gibt's irgendwas? Und die so, ja, da waren ja nur Frauen, die ganzen Nonnen. Die meinte dann, unsere Rosenwand müsste mal wieder geschnitten werden. Das ist für uns ein bisschen schwierig und so. Wieso, kein Problem. Braucht ihr aber mehr als einen Tag für. Wir sind komplett flexibel. Zwei Nächte da geblieben. Haben wir die ganzen Rosen zurückgeschnitten und dann hat sie uns, dann haben wir uns verabschiedet, hat uns noch 50 Euro mitgegeben für den Weg, ein Empfehlungsschreiben für das Schwesterkloster in Bratislava. Und das war dann auch wirklich ein Glücksgriff, weil kurz vor Bratislava ist mein Bruder echt krank geworden. Er hat Magen-Darm-Probleme bekommen, also ja, Durchfall und sowas. Und wir sind dann, ich habe ihn dann quasi in dieses Kloster geschleppt mit diesem Brief. Die Schwester da hat den aufgemacht, gelesen, reingeführt. Und mein Bruder lag dann echt lange flach. 10 Tage waren wir dann da [S2] Oh. [S1] Im Kloster. Ich habe dann die Zeit da genutzt, habe im Neuen Testament gelesen, haben die mir gegeben. Habe da aber auch viel mitgeholfen. Also die ganzen Vorhänge haben wir da gewaschen, da konnte ich oben überall gut ran. Das ist halt das, was ich auch gerade meinte, das ist so das Intensive, wenn man irgendwo zu Fuß hingeht. Und solche Geschichten können ja nur dann entstehen. Ne? Und da hat das eine zum anderen geführt, das war schon echt tolle.
Das Interessante ist, was du sagst, ich habe mal so eine 700-Kilometer-Wanderung gemacht und am Anfang denkt man, naja, wenn man losgeht, ich komme ja da nie so weit. Und wenn man vom Auto eben gewöhnt ist, ja, gebe ich das ein und dann, ja, was weiß ich, 5, 6 Stunden oder so. Und man stellt dann fest, dass auch wenn ich gehe, ich komme trotzdem an. Also ich komme irgendwann dahin. Und das finde ich das Faszinierende. Und vor allen Dingen, so wie du sagst, die Abenteuer am Rande sind natürlich spektakulär. Gleichzeitig frage ich mich, ich erinnere mich an ein Lichterfest in Indien und ich konnte mir immer nichts darunter vorstellen, dass die Leute sagen, irgendwas ist mir so fremd, dass ich mich davor anfange zu fürchten, wenn mir gar keine objektive Gefahr droht. Also wenn jetzt jemand die ganze Zeit mit Kobras wirft, dann ist es ja eine objektive Gefahr. Aber da war nichts gefährlich bei diesem Lichterfest. Aber das war eine so fremde Sause da in so einem indischen Tempel, wo ich dachte, was macht ihr hier denn? Was ist denn hier los? Wieso guckt der da so böse? Und Getrommel und sowas. Ist das in Indien oder in anderen Teilen der Welt auf dem Weg dahin nicht so gegangen, dass irgendwas wirklich im Sinne von befremdend war, dass man sich denkt, Passau, Kloster, okay, aber...
Also ich muss schon sagen, ich meine, ich war ja vorher auch schon einmal in Indien gewesen, dann bin ich immer mit dem Flugzeug geflogen, da war ich auch noch, das war 2006, also einige Jahre davor, also da war ich damals in Südindien gewesen und da war es schon, dass mich das wirklich gepackt hat. Also ich bin aus dem Flugzeug raus, erstmal erschlägt es dich ja quasi alleine schon, du kommst aus dem klimatisierten Flughafen raus und dann hast du diese tropische Luft aus Indien.
Schlimme Luft.
Ja, es ist auch genau. Also in Südindien ist es nicht ganz so schlimm wie in Delhi, da ist ja, wenn du die Nase putzt, alles schwarz, ne? Aber dieses andere Klima, das Feuchte, das Warme, die Palmen, die ganzen Affen, die Vögel, dann der Hinduismus, das ist ja völlig was anderes als das, was man von hier kennt, und das hat mich damals schon wirklich fasziniert und dann habe ich auch gesagt, ich will da nochmal hin. Das hat eigentlich dann das Ganze so, das war quasi die Wurzel, sage ich mal, davon, dass ich später mich entschieden habe, da nochmal dann aus einer Kraft hinzugehen. Und deswegen muss ich sagen, bei dieser Reise nach Indien, wir sind ja nicht komplett durchgelaufen, auch wenn wir das Projekt zu Fuß nach Indien genannt haben. Im Iran zum Beispiel durften wir nur 30 Tage bleiben. Da sind wir auch viel Bus, Auto und so gefahren. Afghanistan, Pakistan waren beides keine Option. Da mussten wir auch vom Iran aus, von Teheran nach Delhi fliegen. Mhm. Aber eigentlich war das alles noch so, also Deutschland, Österreich und dann Slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Griechenland, Türkei, Iran, das war alles irgendwo noch so vergleichbar, aber Indien ist dann ganz anders. Das ist wirklich komplett ein Riesenunterschied und das haut einen schon um und das liegt also an dem gesamten Land. Das kann man gar nicht von einem einzelnen Ereignis dann so festmachen.
Aber dein Bruder Marlon kannte Indien auch schon, oder?
Nee, der war dann zum ersten Mal da, ja. Genau.
Ich meine, es wäre allein ein Abenteuer, wenn wir jetzt entscheiden würden, wir gehen jetzt gleich hier in Dortmund los und dann gehen wir einfach mal, was weiß ich, 500 Kilometer, 600 Kilometer bis nach Kufstein. Das wäre ja schon ein Abenteuer, muss man eigentlich sagen, oder? Also, zumal für mich Zelt und sowas käme ja überhaupt nicht in Frage. Also, einfach, ich finde schon diese Almhütten, wo dann 17 Leute da mit einem, um Gottes
Willen. Wir waren nur zu zweit im Zelt.
Ist deine Frau wegen des Campings nicht mitgekommen?
Oder? Sie war ja damals mitten im Studio auch, aber ich glaube auch, also ich meine, meine Frau ist da jetzt auch nicht so empfindlich, würde ich mal sagen. Sie kommt ja auch eher aus diesem Kulturraum. Die Familie meiner Frau kommt ja aus Sri Lanka. Und wenn wir da bei den Verwandten sind oder auch da jetzt einfach rumreisen, das ist da ja oft auch schon ein bisschen bescheidener, sage ich mal, als jetzt, also auch manchmal hat man ja Gegenden, da gibt es ja einfach auch keine aus unserer Sicht vielleicht hochwertigen Hotels oder so. Ne? Das ist manchmal ein bisschen einfach und das dann halt, ich meine damit sowas wie, dass dann halt ein paar Schaben da rumlaufen oder so, nicht alles immer so sauber ist und so. Das kennt man dann ja, also da ist sie eigentlich überhaupt nicht so.
Hast du auch was mit nach Hause wieder geschmuggelt? Richtung, also für ein Zoo irgendwie von wegen Souvenir hatten wir noch nicht.
Das könnte sein, dass das strafrechtlich relevant wäre, wenn er das tatsächlich machen. Vor allem, das ist auch, glaube ich, für den Dortmunder Zoo von der Reputation her nicht gut, ja. Wenn man sagt, der Zoolotse, das ist ja der, der immer diese Affen von der roten Liste mitbringt.
Genau, weil ich ja auch im Zoo mittlerweile für den Abend schon zuständig bin und wenn ich dann, also klar könnte ich mir natürlich auch, wir haben ja als Beispiel in Dortmund ja auch mit dem Flori einen Zwergplumplorin-Affen übernommen, der ja geschmuggelt wurde von Bangkok in Thailand nach München.
Aber den hast du in Ostdeutschland abgeholt.
Ja, genau, in Leipzig. Aber dann würde ich mir quasi meine Arbeit, gut, wäre auch nachhaltig, würde ich meine Arbeit sichern, wenn ich selber die Tiere dann dem Zoll tippe. Aber nein,
Quatsch. Selber Tiere schieben.
Also, wir kümmern uns ja um solche Tiere, die dann geschmuggelt werden.
Wir wollen mal uns anhören, was zu deinen Ungunsten vorliegt, Marcel. Marcel Stavinoga behauptet, er würde Tiere lieben, isst sie aber nicht. Zu den Leuten, mit denen er beruflich zu tun hat, verliert er mitunter die professionelle Distanz. So behauptet er, das Stachelschwein Barry sei eine coole Socke. Dabei sind Stachelschweine Tiere, bei denen Mann und Frau schwer zu unterscheiden sind. Zudem schießen diese Nager ihre Spießstacheln ab, wenn sie unter Stress stehen. Marcel ist an einem problematischen Ort geboren und unterhält offenbar weiter Kontakt nach Gelsenkirchen.
Ich wohne ja sogar noch da.
Um Gottes Willen, deine Geständnisse. Dann schmuggel lieber Tiere, ehe du da weiter bei den Leuten wohnen bleibst. Aber die professionelle Distanz zu den Tieren. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit dem Direktor des Zoos in Berlin, Herr Knierim aus Duisburg,
ja.
der sagt, die Menschen neigen allgemein dazu, Tiere zu sehr zu vermenschlichen. Mhm. Weil wir sagen, süß oder was. Ich höre das ganz oft, dass Leute mir sagen, und dann meint meine Katze morgens, wo man denkt, naja, höchstwahrscheinlich meint sie schon wieder nichts. Sondern sie möchte zu fressen haben und dann womöglich irgendwas töten. Und weil sie meint, ich sollte was töten, sondern weil sie das halt tut. Wenn man andererseits kann man 100% verstehen, warum das jedem geschieht. Und es wäre ungewöhnlich, es würde jemandem nicht geschehen, der im Zoo arbeitet. Also wenn du sagst, Barry, das Stachelschwein ist eine coole Socke.
Ja, also ich würde ja sogar so weit gehen, was ich auch schon oft gesagt habe, ich habe ein freundschaftliches Verhältnis zu ihm. Ne? Also ich kann jetzt nicht für ihn sprechen, wie er mich findet, aber vielleicht kommt er auch mal nur angelaufen, weil ich meine Erdnuss dabei habe oder so. Ne? Aber er kommt ja meistens angeflitzt, wenn er mich hört. Seine Mitbewohnerin übrigens, die Wilma, ist da nicht so. Wir haben da eher so ein bisschen ein kühleres Verhältnis dann, würde ich mal sagen, sie bleibt so auf Distanz. Aber ich meine, mein Job ist es ja, im Zoo Dortmund bin ich ja verantwortlich für Kommunikation und Artenschutz. Und natürlich ist das ja ein schmaler Grat, wenn ich jetzt in der Kommunikation bin. Natürlich muss ich gucken, dass ich Tiere nicht vermenschliche, aber trotzdem muss ich ja auch die Tiere nahbar machen, oder will ich das, die Tiere nahbar machen für die Menschen. Und ich habe halt gemerkt in all den Jahren im Zoo, dass das natürlich für die Leute viel interessanter ist, wenn ich von Stachelschwein Barry spreche, was seine Vorlieben sind, was seine Abneigungen sind, als wenn ich einfach sage, das Weißschwanz, Stachelschwein ohne Namen oder so. Ne? Aber das ist ein schmaler Grat und da muss man immer gucken, dass man das hinkriegt.
Als jemand, als Akademiker, der du bist, es gibt ja aber auch einen wissenschaftlichen Anteil. Beispielsweise diese Leute, die sich darüber wundern, warum sie, wenn jemand eine Katze nicht mag, warum die, dann heißt es, sagen Leute ganz oft, dann kommt die Katze gerade immer zu mir. Was eine wissenschaftliche Begründung darin findet, dass die Katze versucht, ihr Verhältnis zu allen zu klären, die da sind, weil sie gucken will, von wem geht Gefahr aus. Derjenige Mensch, der sich abweisend verhält, macht es am schwierigsten, das Verhältnis zu klären, weil er ja eben abweisend ist. Also das hat eine wissenschaftliche Erklärung. Wie oft sucht ihr danach, wie oft findet ihr die für das Verhalten der Tiere, die euch da umgeben, die wissenschaftlichen Erklärungen?
Also worüber wir uns ja als moderne Zoos, progressive Zoos, wenn man so will, definieren, ist ja unsere Wissenschaftlichkeit. Also es gibt ja die sogenannten wissenschaftlich geführten Zoos, weil in Deutschland ist ja ein Zooland, nirgendwo auf der Welt gibt es so viele Zoos wie in Deutschland und die höchste Zoodichte innerhalb Deutschlands wiederum gibt es in NRW. Und ich hatte gerade auch schon mal erzählt, wir haben in NRW die sogenannten NRW-Partnerzoos. Und ein Kriterium, was die auch erfüllen, ist, dass sie wissenschaftlich geführt sind. Das heißt, man hat also irgendjemanden, der da in diesem Fall natürlich Zoologe stand. Das ist vor allem, die haben jetzt nicht alle Leute, die irgendwie was mit Journalismus oder so studiert haben oder Kommunikationswissenschaft oder so. Aber die haben natürlich Leute, die halt Ahnung von Zoologie haben und die dann also auch zum Beispiel das Verhalten der Tiere interpretieren können. Wir machen ja auch Verhaltensforschung in Zoos. Ein Zoo ist ja auch ein Ort der Forschung. Da sind immer irgendwelche Studenten, die irgendwas machen, wo wir auch Erkenntnisse sammeln, wie können wir unsere Haltung verbessern, wie können wir das übertragen auf die Natur. Viele Zoos haben ja auch Projekte in der Natur, wie wir auch. Und so ist das immer etwas, was natürlich bei uns mitspielt. Und das fängt dann eben bei Verhaltensforschung an. Wie richtest du Gehege ein? Wie beschäftigst du Tiere? Wie führst du die zusammen? Und endet dann auch irgendwann bei, wie ernährst du die eigentlich richtig und solche Sachen. Und da gibt es ja auch immer wieder neue Erkenntnisse. Also vielleicht weiß man auch irgendwann über starre Schweine Sachen, die man heute noch nicht weiß. Ne? Also klar.
Gibt es andere Zoos, die versuchen, dich abzuwerben? Oder sind da viele Angebote?
Ich kriege tatsächlich immer mal ein paar Angebote über das Jahr verteilt, so aus anderen Zoos. Aber ich muss sagen, ich bin in Dortmund sehr glücklich und ich habe hier auch in meiner Position sehr viele Freiräume. Ich kann sehr viel gestalten im Zoo. Ich bin ja auch mittlerweile Teil der Zooleitung. Wir sind gerade dran, den Zoo weiterzudenken. Wo soll der Zoo zum Beispiel 2035 sein, der Zoo Dortmund? Und ich habe noch einiges vor mit dem Zoo Dortmund und hoffe auch, dass ich da lange noch wirken kann und mich ausdrücken kann. Und klar, denkt man natürlich schon manchmal noch drüber nach, wenn man irgendwo ein Angebot aus einem anderen Zoo bekommt, dass das natürlich auch eine schöne Herausforderung wäre. Aber ich habe das Gefühl, ich bin halt auch noch nicht durch in Dortmund.
Also ich bin als Dortmunderin, muss ich zugeben, in meinem Erwachsenenleben häufiger in Gelsenkirchen im Zoom gewesen, auch durch die Neueröffnung der Welten, als in Dortmund. Und ich wohne fußläufig 5 Minuten. Ne? Ich höre die Affen, ich gehe mal an der Krankenstation vorbei, ne? Und man fragt sich, was ist los da drin und so. Aber es liegt auch daran, dass ich einen Hund habe und ich den ja in Dortmund, obwohl er lieb, klein und an der Leine ist, nicht mitnehmen darf. Ja. Steht das mal zur Debatte eigentlich für Dortmund? Weil ich glaube, in Bochum ist es erlaubt, in Duisburg, in Gelsenkirchen.
Also viele Zoos haben, also in Duisburg auf jeden Fall, das weiß ich, zumindest an einigen Tagen, Gelsenkirchen immer, Bochum weiß ich aus dem Kopf gerade nicht, aber viele Zoos haben das und da gibt es tatsächlich sehr viele Nachfrage. Ist ja auch naheliegend. Leute, die Hunde haben, sind tierfreundlich, die interessieren sich auch für Zoo und du willst natürlich nicht den Hund, wenn du dir jetzt wirklich zum Beispiel dieses Zoom-Erlebnisfeld ist ja auch ein Zoo, wo man ja auch lange sich aufhält und da kannst du ja nicht, oder ja, wenn du da 8 Stunden oder 6, 7 Stunden bist, was machst du da mit dem Hund? Wir diskutieren da regelmäßig drüber bei uns, aber bisher haben wir uns eigentlich immer dagegen ausgesprochen, weil viele unserer Anlagen nicht so darauf ausgelegt sind.
Die können sich nicht benehmen, sag.
Nee, das würde ich so nicht sagen, aber es kann natürlich immer mal, man muss schon sagen, das ist nicht von mir ein Zitat, das ist von Heini Hediger, ein Schweizer Zoodirektor, der ist eigentlich der Begründer des modernen Zoos, der Vater des heutigen Zoos. Und der hat mal gesagt, die ganzen Zäune im Zoo sind nicht für die Tiere, die bleiben sowieso da, weil der Zoo ist deren Zuhause, die sind für die Besucher. Und natürlich müssen wir dann aber auch die Hunde mitdenken, wenn die reinkommen.
Und ich muss ehrlicherweise sagen, Marcel, ich habe ein rabenschwarzes Gewissen, aber vor gerade mal 40 Jahren ungefähr bin ich des Dortmunder Zoos verwiesen worden mit meinem Mitschulkameraden Markus Straub. Ich glaube, ich darf seinen Namen hier sagen, weil er mich ermuntert hat, mit Kastanien auf Flamingos zu werfen weil wir das so lustig fanden, dass die womöglich umkippen. Daran muss ich denken, was für Hirnis natürlich mitunter auch in den Zoo kommen.
Ne? Also ich wollte das erst später ansprechen, weil die Geschichte kennt jeder bei uns im Zoo und da hängt ja auch in der Kasse noch ein Foto von dir. Also dein Hausverbot gilt ja immer noch. Nein, Quatsch. Aber das würde ich sagen, das hast du überall natürlich, dass Jugendliche oder so sowas machen. Das gehört irgendwo auch dazu. Und natürlich sind wir als Zoo, aber ja auch in der Pflicht natürlich, in der Fürsorgepflicht für die Tiere in unserer Obhut und dass sowas ja natürlich möglichst nicht passieren kann. Wo wir gerade echt Probleme haben, das war jetzt auch in den Medien schon ein bisschen diskutiert worden, ist im Regenwaldhaus, wo die Orang-Utans leben, weil da hat es in den letzten Jahren, so 1 bis 2 Jahren, zugenommen, dass immer mehr Leute die Orang-Utans gefüttert haben. Da muss man natürlich auch sagen, also ich meine, ich beobachte das auch viel und da sind die Orangs ja auch nicht ganz unschuldig, weil die sind natürlich ziemlich clever. So, das heißt gerade unsere Kleine, die Cleo, die ist jetzt 3,5 Jahre alt. Und Cleo hat natürlich noch einen etwas zarteren Rand. Die wachsen ja so ähnlich wie ein Mensch, ne? Also So kann man sich vorstellen wie ein 3- bis 5-jähriges Kind oder so. So, und Cleo kann ihre Hand auch weit durchs Gitter rausstecken. Zum Beispiel Walter mit seinen riesen Prangen, der Ohrmann kommt nicht durch. So, jetzt geht da irgendeiner ins Regenwaldhaus und hat sich zum Beispiel vorne bei Mühlen, bei unserer Bude da, sagen wir mal, irgendwas Süßes gekauft, Popcorn oder so. So, läuft dann ins Regenwaldhaus rein und ist da am Essen und dann sieht Cleo das, kommt an, macht ihre riesen Kullaugen und macht so. Und diese Geste versteht natürlich jeder, ne? Also sie streckt die Hand raus, dieses gib mir mal was. Und ich glaube, die Leute meinen es ja noch nicht mal böse. Die denken, oh, guck mal, der arme Ohrhang. Und da denkt man sich vielleicht, ja, wenn ich Popcorn essen kann, warum soll der Ohrhang nicht auch? So, nur wenn das am Tag dann 100 Leute machen, 500 Leute, 1000 Leute, so, dann hat Cleo immer Bauchschmerzen. Und deswegen haben wir die untere Etage zum Beispiel gerade gesperrt. Und da, das meine ich damit, die Ohrhangs sind nicht ganz unschuldig, die konditionieren ja auch die Besucher. Also sowas gibt es natürlich auch. Und klar, wir haben immer mal Leute, die auch ein bisschen Ärger machen, aber das hast du ja überall. Also das ist ganz normal, glaube ich.
Aber das in den Hunden ist tatsächlich ein Thema, weil genau das, was du sagst, ist ja die Schnittmenge, dass die Leute, die einen Hund haben, ohnehin tierlieb sind. Das Thema, was wir Marcel jetzt noch nicht konfrontiert haben, ist das große Ganze eigentlich, Marcel. Also dass Leute immer wieder sagen, wir finden das falsch, dass, oder die nehmen das so wahr, dass Tiere da eingesperrt sind und das gehört sich nicht, weil was haben wir für ein Recht, Tiere einzusperren? Wer Löwen sehen möchte, der möge nach Ostafrika fahren und die sich da angucken. Wer Tiger sehen möchte, möge nach Indien fahren oder in Sibirien suchen gehen, aber nicht im Zoo. Und das müsst ihr logischerweise anders sehen.
Ja, also wenn wir das auch so sehen würden, würden wir ja wahrscheinlich nicht im Zoo arbeiten. Also grundsätzlich muss ich erstmal sagen, finde ich es absolut nachvollziehbar, dass jemand solche Gedanken hat. Und ich fände es auch merkwürdig, wenn man denkt ja an verschiedenen Punkten in seinem Leben über die Welt, über sich selbst nach, über seinen Platz in der Welt und so weiter. Und wenn jetzt irgendjemand nie in seinem Leben mal an so einen Punkt kommen würde, wo er sich über das Verhältnis zwischen Mensch und Tier nachdenken würde, würde ich schon sagen, fehlt ihm irgendwas. Das sollte er dann vielleicht nachholen. Deswegen finde ich das absolut auch gut und auch wichtig, dass man über solche Sachen nachdenkt und spricht. Und das bringt uns auch als Zoogemeinschaft weiter. Also ich bin ja auch sehr aktiv im Zooverband zum Beispiel. Also ich spreche dann ja nicht immer nur vom Zoo Dortmund, sondern von uns als Zoowelt, sage ich jetzt mal. Und natürlich bin ich ja der Auffassung, dass wir den Tieren in unserer Obhut ein gutes Leben bieten, dass sie bei uns im Idealfall das bestmögliche Leben haben, ist natürlich auch vielleicht kann man sagen, theoretische Idealvorstellung von mir, weil klar, es kann natürlich mal sein, wir haben schlechten Personalstand, ein paar Leute fallen aus, die Tierpfleger müssen schnell arbeiten. Oder du hast vielleicht so ganz normal, ich sag mal, gausche Normalverteilung, ein paar Tierpfleger, die sind nicht so motiviert. Ein paar, die sind richtig Raketen, so in der Mitte halt einige, die meisten. Und wenn du natürlich als Tier dann den eingeteilt hast, der vielleicht nicht der motivierteste ist, hast du auch dann vielleicht nicht gerade den besten Tag deines Lebens. Sowas muss man natürlich auch alles mitdenken. Aber in der Theorie bin ich davon überzeugt, dass Tiere ein sehr gutes Leben im Zoo haben können. Und man neigt natürlich immer dazu, die Natur sehr zu romantisieren, dass man also, fängt da schon bei solchen Begriffen an wie freie Wildbahn. Ich meine, das ist ein Begriff, den nutze ich nicht, weil er aus meiner Sicht ein bisschen zu verführerisch ist, diese Romantisierung anzunehmen. Er ist ja sehr assoziativ. Man denkt ja erstmal, Tiere in der Natur sind frei, die können machen, was sie wollen. Aber Tiere in der Natur leben ja auch in Revieren. Die können zum Beispiel nicht hingehen, wo die wollen. Die wildern ja in Bangladesch beispielsweise Plumpluris aus, sehr territoriale Tiere, kleine Affen. Und wir wissen, wir veröffentlichen jetzt eine Studie, die haben wir gerade Bescheid bekommen vor ein paar Tagen, die ist jetzt angenommen worden in einer Fachzeitschrift, Peer Review, also mit Gutachten und so. Und wir wissen, jetzt grob gesagt, wenn wir 4 Plumpluris auswildern, 3 sterben, weil die von anderen halt gekillt werden. So, ich bin dann manchmal auch an dem Punkt, wo ich mir denke, ich kenne diese Tiere ja auch. Ich bin öfters im Jahr auch in Bangladesch bei dem Projekt. Teilweise, wir übernehmen die oft aus illegaler Haltung, kenne ich die dann von Tag 1, du peppest die auf, setzt die dann aus. Ja, und dann ein paar Wochen später findest du die tot wieder. Ist auch super frustrierend. Dann denke ich mir mal, wenn ich die dann mit unseren Kollegen da einsammle, ja, hätten wir dich jetzt nicht ausgewildert, hätten wir dir irgendwo ein schönes Gehege eingerichtet mit einer netten Partnerin, könntest du da glücklich bis ans Ende deiner Tage leben. Ne?
Ich wollte gerade noch sagen, ob du bei manchen Tieren nicht schon denkst, ach, dir würde ich die Freiheit gönnen, ne? Oder ich habe den Eindruck, du bist unglücklich hier eingesperrt. Also gibt's das
bei manchen? Also es ist eher eigentlich andersherum, dass ich, wenn ich die Tiere aussetze, wir checken die Tiere ja vorher durch bei Auswilderung, sind die dafür geeignet, aber trotzdem, ne, kannst du es ja nie mit hundertprozentiger Gewissheit sagen. Und dass wir diese Quote haben davon, dass nur 25% überleben, ist übrigens nicht, dass, weil wir besonders schlecht sind, sondern das ist auch durch eine Metastudie belegt, dass es eigentlich Standard so. Und das ist halt der normale Schnitt, weil die meisten Tiere in der Natur erreichen ja erstmal gar nicht das Erwachsenenalter. Und wenn die das erreichen, erreicht ja kaum ein Tier sein biologisches Maximalalter, mhm. weil du vorher einfach gekillt wirst, von Artgenossen meistens, oder du verhungerst, du bist gefressen oder sonst irgendwas. Also ich habe dann eher den Ansatz so andersherum, wobei ich natürlich auch sagen muss, ich will auch auf gar keinen Fall den Zoo romantisieren. Auch bei uns im Zoo gibt es auch viele Sachen, wo ich sage, die sind nicht gut, da müssen wir wirklich dran was machen. Und manchmal bin ich auch in Zoos, wo ich mir dann Haltung angucke, denke, das ist jetzt hier wirklich einfach scheiße. So, ne? Und du kannst natürlich auch, ich sag mal so, du kannst als guter Tierpfleger auch in einer schlechten Anlage ein Tier, da kannst du auch viel raus und ein Tier gut halten. Schlimmer ist andersherum. Wenn du eine gute Anlage hast, aber einen schlechten Tierpfleger, der zum Beispiel keine Beschäftigung macht, kein Training macht, ist für das Tier wesentlich ungünstiger. Bei den Führungen sage ich den Kindern immer, ne, wenn die davon sprechen, stellt euch mal vor, ihr habt ein Zimmer, ne, weil viele Menschen geht es ja nur um Platz, so groß wie ein Fußballfeld, aber da ist nichts drin zu tun, ist ja auch kacke. Ne? Dann lieber ein gut strukturiertes Zimmer mit guten Beschäftigungssachen. Also ich finde das immer wichtig, darüber zu sprechen, ne, dass man also das nicht so, dass man das nüchtern betrachtet und versucht, von seinen Emotionen sich zu lösen. Und da sind wir auch beim Punkt Vermenschlichung, weil viele natürlich dann auch sich in die Lage des Tieres hineinversetzen. Wobei ich mir auch immer denke, ich meine, wir Menschen, wir leben ja auch nicht in der Natur. Also ich glaube, kaum einer wird
wir
sagen...
Wir beide nicht.
Ja, ich habe es ja tatsächlich mal gemacht, eine Zeit lang. Ne? Und das ist ja ein Riesenverzicht. Man kann den ganzen Spieß ja auch umdrehen und sagen, warum sollen wir eigentlich, weil wir genießen ja den zivilisatorischen Fortschritt. Und übrigens, wie lange gibt es Menschen? Weiß nicht, 5-6 Millionen Jahren so den modernen Menschen. Neolithische Revolution war vor, weiß nicht, 10.000 Jahren oder so, also wo der Mensch sesshaft wurde. Ne? Und das heißt, das ist ja eigentlich... so ganz wenig im Laufe unserer Entwicklung als Menschen, also wirklich total mini kurzer Katzensprung, und trotzdem würden wir ja nicht sagen, wir wollen zu der Zeit davor zurück. Und da denke ich manchmal auch, warum wollen wir eigentlich dann den Tieren diesen ganzen zivilisatorischen Fortschritt, ich rede ja von den Individuen, ne, verwehren, also Tierarzt, Zootiere werden älter als Tiere in der Natur. Wenn du krank bist, kommt, wie gesagt, der Tierarzt, du hast immer bestes Futter, hast in der Natur auch nicht. Ne? Also das ist, kann man eigentlich eine ganze Podcast-Folge zu machen, da kann man, das ist ein Riesenthema, wo ich auch...
Ja, wobei diese Vermenschlichung, dass ich weiß, ist glaube ich der Tierpathologe Professor Achim Gruber, der sich beschäftigt hat mit der Art und Weise, wie Tiere gezüchtet werden, damit sie menschlichen Schönheitskriterien entsprechen, was mitunter bedeutet, dass diese Tiere zu einem Leben in Krankheit verdammt sind, weil sie ab einer bestimmten Temperatur, bestimmte Hunde nicht mehr atmen können, dieser Irrtum, man könnte Meerschweinchen als Streicheltiere behandeln, obwohl man dann hinterher feststellt, die Organe sind durch den ganzen Stress, den das bedeutet, vergrößert. Also das hängt da ja alles am Ende mit dran, das Verhältnis von Mensch und Tier, wie du schon sagst, das ist natürlich eine Sache, über die man sich lange Gedanken machen kann. Freiheit ist, ich glaube nicht, dass ein Tier tatsächlich in der Lage wäre, zusammenzufassen, was jetzt mit Freiheit gemeint sein könnte. Andererseits ist es natürlich so, dass man sich jetzt vorstellt, wenn ich im Zoo von Washington DC immer die Geparden beobachtet, die ja in der Lage sind, bis zu 130 Stundenkilometer schnell zu laufen, das können die dann natürlich kaum, weil so groß kann man ja kein Gehege bauen. Das heißt, da habe ich dann schon das Gefühl, naja, das Tier, wenn wir Freiheit und menschliche Begriffe außen vor lassen, das Tier ist jetzt nicht in der Lage, sein Leben zu leben oder das zu leben, was es kann oder was es auch können will oder können muss.
Auf jeden Fall. Das ist ja auch ein sehr guter Punkt. Also viele Zoo-Menschen argumentieren da ja immer und sagen, warum macht das Tier das in der Natur? Warum rennt der Gepard? Tut er das aus Spaß oder Freude? Also er macht es ja nur, wenn er jagen will. Ich bin mir da aber nicht sicher, ob das die perfekte Antwort dafür ist. Deswegen habe ich auch nicht gesagt, ich sage das, sondern viele Zoo-Menschen. Weil die Frage ist ja auch, hat dieses Rennen zum Beispiel auch vielleicht einen inhärenten Wert irgendwie für den Geparden? Vielleicht erfüllt ihn das ja auch irgendwie. Mhm. Und eine moderne Zootierhaltung geht ja auch dahin und versucht ja auch den Tieren möglichst viele ja auch Entscheidungsmöglichkeiten zu geben. Das heißt also, die Zoos sind ja gerade in einem ganz spannenden Umbruch. Das heißt, moderne Zootierhaltung ist auch, das Tier kann sich zum Beispiel aussuchen, mache ich heute dies oder mache ich das? Gehe ich auf die Anlage, gehe ich mit dem, je nachdem wie sozial die sind, auf und dahin? Oder ich habe in einem Zoo mal gesehen, fand ich ganz spannend, in Krefeld, da konnten die Schimpansen sich sogar ihren Tierpfleger aussuchen, den die rufen konnten und so. Das heißt, solche Wahlmöglichkeiten sind ja unglaublich bereichernd für die Tiere. Und natürlich beinhaltet eine gute Zootierhaltung auch, dass die Tiere auch körperlich gefordert werden. Und beim Geparden ist das eben das Laufen. Ob der dann wirklich Lust darauf hat, ist eine andere Frage. Bei den Orangs ist das zum Beispiel so, und da überlegen wir uns ja immer so Tüftelsachen, ne, dass sie ihr Futter irgendwo rausholen müssen. Und oft habe ich mir schon gedacht, also das hängt auch vom Charakter der Orangutans ab. Zum Beispiel die Toba, mittlerweile gestorben, war so eine richtige Bastlerin. Die hat das immer, du konntest ihr geben, was du wolltest. Die hat alles auseinandergenommen. Auch egal, ging auch gar nicht so ums Futter. Die fand die Sache an sich gut. Bei Zuma ist das zum Beispiel so, die Mutter von Cleo bei uns im Zoo. Da siehst du richtig, wenn du ihr zum Beispiel ein Rosinenholz gibst, wo der Orang-Utan mit einem Stöckchen die Rosinen rauspumpen muss, dann guckt die an und sagt, gib mir die, also nach dem Motto, warum küsst mir die Rosinen nicht einfach so? Aber das ist halt dann auch das Spannende an der Zoo, an der Arbeit im Zoo, weil die Tiere auch alle verschiedene Charaktere haben. Und da müssen wir natürlich auch darauf eingehen. Deswegen reden wir auch heute zum Beispiel von einer tiergerechten Haltung, nicht von einer artgerechten Haltung, weil du kannst sagen, zum Beispiel für die Art Orang-Utan ist das und das, kann man machen, aber du musst trotzdem die Individuen angucken, weil wie gesagt, nicht jeder Orang mag das, was ein anderer mag. Ne?
Wenn du jetzt ein Tier heute mitgebracht hättest, haben wir uns gefragt, welches hättest du auf gar keinen Fall mit eingepackt? Gibt es da einen kleinen Menschenfeind oder sagst, mit dem blamieren wir uns nur oder der macht gar nicht mit?
Ach so, du meinst so ein kleiner, der sich nicht benehmen kann quasi. Ich hätte jetzt spontan eher an irgendwas Hibbeliges gedacht zum Beispiel, sowas wie eine Simandoa Höhlenschabe, weil die hätte hier den Laden aufgemischt, wäre hier rumgeflitzt und alle hätten gekreischt. Und
3 Wochen Homeoffice.
Und ansonsten... ja, also wir haben natürlich, also gerade zum Beispiel, wenn ich jetzt an unseren Orang-Utan Mokko denke. Mokko ist zum Beispiel ein Weibchen, unsere älteste bei den Orangs, die ist von 1983, wird dann, also haben wir jetzt dieses Jahr 43 ja. Wird sie, ist aber auch eigentlich auch noch jung. Also Orang-Utans könnte über 60 werden. Also es gab auch schon zum Beispiel in Bonobo im Zoo Frankfurt, der wurde über 70. Also da verschiebt sich ja die Messlatte im Zoo ist auch immer höher, weil die Haltung immer besser wird, deswegen werden die Tiere immer älter. Ist aber auch übrigens auch ein Problem, was wir dann haben, weil wir immer mehr Tiere haben und nicht mehr so gut züchten können und sowas. Aber Mokko zum Beispiel ist eine, die hat ihren eigenen Kopf. Die macht immer, was die will. Also da kannst du die leckersten Sachen, also im Idealfall machen wir das ja auch gar nicht über Futter, sondern die Orangs wissen so, man ruft die so, geh mal rüber, machen wir da sauber und so. Aber also die macht da so ihr eigenes Ding. Die hätte ich auf jeden Fall zum Beispiel nicht mitbringen können. Das wäre schwierig
gewesen. Weil du sagst, du sprichst von der Zoo-Welt, also die verschiedenen Zoos in Deutschland. Du hast uns gesagt, es gibt in Deutschland besonders viele Zoos. Sortiert ihr euch da irgendwo ein? Gibt es das, dass du sagst, ich bin jetzt in Dortmund, ich möchte nicht abgeworben werden, ich bin glücklich hier, aber... Zoo XY ist schon aus den und den Gründen ein Traum. Gibt's das?
Also es ist ja schon, wir haben ja in Deutschland den Verband der Zoologischen Gärten und also VDZ kurz und da sind ja die ganzen wissenschaftlich geführten Zoos drin, wie auch wir als Zoo Dortmund. Und natürlich hast du schon einige Zoos, die einfach von ihrer, ich sag mal jetzt Gesamtperformance, also was die abliefern im Artenschutz, in der Präsentation für die Besucher und so weiter, dann so auf Champions League Niveau. Das ist, du hast ja gerade schon von Andreas Knierim gesprochen. Berlin zum Beispiel ist da auf jeden Fall oben mit dabei. Zoo, Tierpark, beides. Aber auch der Zoo Leipzig ist weltweit einer der besten Zoos. Der hat sich ja sehr krass entwickelt.
Was meinst du, wenn du sagst, der hat sich krass entwickelt? Was bedeutet das?
Also ich kenne den Zoo Leipzig eigentlich auch nur so, wie er jetzt ist. Aber wenn man sich dann die älteren Bücher oder sowas mal anschaut, Fotos und so, dann hat der Zoo Leipzig sich ja unter dem jetzigen Zoodirektor und dem Jörg, also Professor Dr. Jörg Unhold, zu einem der führenden Zoos der Welt entwickelt. Eigentlich von so einer kleinen, ja, man könnte etwas abwerten sagen, so einer kleinen Klitsche, mehr oder weniger, also ein bisschen runter, auch nichts gegen die Arbeit der Leute früher, aber vielleicht gewöhnlicher Zoo hin zu einem Zoo der Zukunft, wie die das selber nennen, zu einem Vorzeigezoo. Und das beinhaltet ja viele Dinge. Also als Zoos haben wir ja 4 Aufgaben. Das geht auch wiederum auf Hein Hediger zurück, den Begründer des modernen Zoos. Klar, ein Zoo ist immer ein Erholungsort. Das ist eine der Aufgaben. Den Menschen einen Ort zu bieten, wo man gerne ist, wo man Zeit verbringt, wo man aber natürlich auch Kontakt zu Tieren auch aufnehmen kann, darüber was lernen kann. Also wir sind ein Ort der Bildung. Wir sind ja auch die größten außerschulischen Lernorte in Deutschland. Also wir haben ja auch viele Schulklassen und so. Ein Ort der Forschung hatte ich schon vorhin gesprochen und natürlich ein Ort des Artenschutzes. Das haben wir alles in Leipzig sehr gut umgesetzt. Das heißt, selbst wenn einem das gar nicht interessiert, kannst du einfach einen richtig schönen Tag haben, nimmst trotzdem ein bisschen was mit. Gibt da ein super Tropenhaus, das Gondwanaland mit einer Bootsfahrt integriert und so weiter. Und das ist schon sehr zukunftsweisend, wie auch der Zoo in Zürich, der auch einen ähnlichen Weg geht.
Aber das ist fantastisch, wie gut du deine Arbeit machst und diese ganzen Begriffe drauf hast. Also wir sind der größte außerschulische Lernort. Das wird sich jetzt bei mir sofort...
du hast sofort diese PR-Key-Words, die war dann so...
Ja, das ist natürlich... Ja klar, wenn ich mir vorstelle, ihr geht irgendwo hin und ihr sagt, warum muss es uns weitergeben? Und dann sind solche Begriffe, die gehen ja auf die 12. Also da denkt man ja natürlich, selbstverständlich. Gibt es Tiere, von denen du sagst, den kann ich eigentlich immer zugucken, das interessiert mich immer und wenn mir jemand einen Traum erfüllen würde, dann dürfte ich dahin fahren, wo die herkommen.
Also grundsätzlich, das klingt vielleicht auch ein bisschen abgedroschen irgendwo oder klischeemäßig, aber ich kann mich eigentlich wirklich für alle Tiere begeistern. Ich habe gerade von der Simmandoer Hüllenschabe gesprochen als Beispiel. Nun sind jetzt Schaben vielleicht nicht so die beliebtesten Tiere, wobei ich bin jetzt auch nicht so empfindlich. Also ich bin ja auch mehrmals im Jahr bei unserem Artenschutzprojekt in Bangladesch, wo wir Plumpuris ausfiltern. Und da wir haben da zwei so Räume gemietet, wo unsere Büroräume sind und mit Schlafräumen und so. Und da habe ich zum Beispiel auch in meiner Schublade, da ist immer eine Schabe drin. Also ich weiß nicht, immer dieselbe, da wohnt da mal eine. Das ist halt so, ne? Aber zum Beispiel die Simmandoer Hüllenschabe sieht auch so ein bisschen aus wie diese normale Küchenschabe. Ich habe die vor einigen Jahren auch zu uns in den Zoo geholt, in meiner Funktion eben als Artenschutzkoordinator, weil das eine Art ist, die aus Artenschutzperspektive relevant ist. Die gibt es nämlich gar nicht mehr in der Natur. Die ist also ausgestorben. Die kam nur in Guinea, im Westen von Afrika, im Simando-Gebirge vor. Und nun ist es so, dass Guinea einer der weltweit führenden Exporteure von Bauxit ist, im Aluminiumerz. Und in diesem Gebirge wurde das abgebaut. Die Art wurde erst, wenn ich das richtig im Kopf habe, so 2008, 2009 rum entdeckt dort überhaupt. Dann haben Wissenschaftler von der Harvard-Universität in den USA, die mitgenommen haben, die Art beschrieben wissenschaftlich und so, sind dann ein paar Jahre später zurück zum Fundort und diese Höhle, wo die gelebt hat, das war eine Höhle, wo so Nilflughunde drin lebten, die lebten also im Guano, in der Kacke da von den Flughunden und dann war die ganze Höhle weg. So, und die Art ist ausgestorben. So, natürlich ist das jetzt eine Art, wo wir gar keine Perspektive haben, sie zurückzubringen in der Natur, anders als bei anderen, aber es ist ein schönes Mahnmal und ich habe mich da einfach mit dem Tier beschäftigt und auch das Sozialverhalten der Tiere, wie die untereinander agieren, wie die sich so verstecken und so, total interessant. Also ich kann mich wirklich für alle Tiere eigentlich begeistern. Du musst jetzt nicht irgendwas Süßes sein wie so ein wie so ein Koala oder so.
Es gibt aber, das würde ich annehmen, weil Zooplaner, du hast vorhin gesagt, also es geht darum, dass Leute kommen. Es müsste dich als Zoolotsen nicht geben, wenn ihr nicht daran interessiert wärt, das Publikum kommt. Gibt es denn Stars, wo man weiß, die muss ich da haben? Also du hast jetzt den Koala-Bär angesprochen, brauche ich einen Löwen? Nehmen wir an, Nicoletta und ich würden jetzt überlegen, wir machen nicht nur eine Hafenbau auf, sondern auch noch einen Zoo. Also was brauchen wir? Wer muss da sein? Bär?
Ja, da gibt es natürlich viele Untersuchungen auch zu. Also wir wissen ja schon, was sind so die beliebtesten Zootiere. Und natürlich muss man dann aber auch immer, also im Grunde finde ich es eigentlich wichtig, wenn du jetzt einen Zoo betreibst, dass du für dich als Zoobetreiber, als Verantwortlicher, als Zoodirektor sagen kannst, warum du die jeweilige Tierart hältst. So bei der Simmandoer Hüllenschabe kann ich zum Beispiel sagen, das hat diesen Artenschutzaspekt. Ich kann diese Geschichte erzählen. Guck mal, aufgrund unserer Gier nach Aluminiumerz, was man für Handys, Smartphones, Mikrochips und so ein Gedöns braucht, ist dieses Tier in der Natur ausgerottet. So. Dafür kommt aber wahrscheinlich, also wenn ich jetzt 15 verschiedene Schabenarten zeige, die alle bedroht sind, rennen die mir nicht die Bude ein. Ne? Das ist so ein Sidekick irgendwo eher. Und du hast natürlich Top-10-Tiere, das sind klar, Elefant ist immer auf Platz 1, haben wir jetzt nicht in Dortmund. Löwen sind in der Top-10 drin, Erdmännchen. Bei uns im Zoo sind die beliebtesten Tiere die Erdmännchen. Die haben die meisten Paten auf jeden Fall so. Nun ist es natürlich so, wir rechtfertigen uns in der Öffentlichkeit als Zoos ja oft über den Artenschutz. Ist aus meiner Sicht aber auch so ein bisschen eine argumentative Sackgasse. Ich meine, ich bin selber für Artenschutz verantwortlich. Wir haben da auch eine Verantwortung. Auch wichtig, dass wir die wahrnehmen. Aber das spielt für die meisten Zoobesucher gar keine Rolle. Und ich finde es auch absolut okay, Tiere zu halten, die jetzt keinen Artenschutzaspekt erfüllen. Zum Beispiel Erdmännchen sind überhaupt nicht bedroht. Die musst du nicht in Dortmund im Zoo halten.
Ne? Weil sie sonst doch nicht überleben, die armen Erdmännchen.
Du argumentierst ja manche meiner Kollegen, aber das ist Quatsch, sage ich ganz ehrlich. Aber trotzdem ist es ja nicht verwerflich, Erdmännchen zu halten, wenn du die vernünftig hältst, wenn es den Tieren gut geht. Das ist, also ich finde, Tierschutz, Tierwohl ist eigentlich eher das, womit wir die Leute abholen können. Dass wir sagen, ihr könnt in den Zoo kommen, ihr müsst kein schlechtes Gewissen haben, die Tiere haben ein gutes Leben. Bei uns macht euch hier einen schönen Tag. Ich finde es ja, ich sehe auch eine Aufgabe drin. Ich selber bin ja auch so irgendwie zu den Tieren gekommen, als ich damals als Schüler angefangen habe, im Zoo zu arbeiten.
Und das kann man übrigens nicht mehr, ne? Ihr nehmt keine so 15-, 16-Jährigen, die einfach mal fegen oder. Ja. Ich habe für meinen Halbbruder nämlich probiert, ob ich den, als wir das Theater zugemacht haben, habe ich für den Nebenjob gesucht, dass er das ordentlich macht. Und da habe ich auch am Zoo angefragt, könnte er den einfach einen Besen in der Hand geben? Und bevor der Quatsch macht, auf dumme Gedanken kommt, soll er ein bisschen fegen und dann auch Verantwortung übernehmen. Ich finde das für junge Menschen sehr wichtig, dass man irgendwann sagt, von meiner Arbeit hängt auch was ab und gelingen. Oder ich kann auch mal einem sagen, wirf da bitte nichts rein. Und das könnten aus meiner Sicht auch 15-, 16-Jährige machen, ne, anstatt PlayStation zu spielen, vielleicht den ganzen Tag. Aber macht ihr nicht in Dortmund, ne?
Früher war das ein bisschen entspannter, aber das ist heute tatsächlich so nicht mehr möglich. Viel wird ja heute auch Bürokratie, Versicherung und all so ein Gedöns. Ne? Also ich meine, ich bin ja jetzt auch schon, muss mal kurz überlegen, seit fast 22 Jahren aktiv.
Ja, und guck mal, was sich daraus ergeben hat, ne?
Ja, und das war ja, wo ich gerade darauf hinaus wollte. Wenn ich nicht zufälligerweise im Zoo angefangen hätte, hätte ich mich ja nie für den Artenschutz, für Tierschutz, für Tiere und so weiter begeistert. Vielleicht wäre ich da anders hingekommen. Kann ich ja, ich habe jetzt keine Kristallkugel, weiß ich nicht. Aber das hat mich auf jeden Fall schon dazu gebracht.
Ne? Mhm. Es ist in der Tat, wir haben vorhin den Namen schon erwähnt, Andreas Knierim, der Zoodirektor in Berlin, der hat am Zoo in Duisburg als 12- oder 13-Jähriger eben als Praktikant anfangen dürfen, weil es ihn so wahnsinnig interessiert hat und das Interesse auch gar nicht nachließ. Und von da ab haben die Zoo-Mitarbeiter angefangen, ihm Verantwortung zu übergeben und er hat Medikamente an die Tiere verteilt. Und heute ist er tatsächlich eben der hat das natürlich Zoologie studiert und Tierarzt
Tierarzt ist er, genau.
Tierarzt und gegen den Willen seines Vaters. Der gesagt, das sei ein Scheitern, weil der Vater war Humanmediziner, hat gesagt, das ist ein Scheitern. Ich habe etwas gemacht, wir haben Pech, in unserer schäbigen Kiste ist keine Schabe, die wir jetzt vorzeigen können. Aber wir haben hier hässliche Fragen, schäbige Fragen, die wir Marcel dir jetzt stellen wollen. Nach welchem Tier riechst du, wenn du nicht aufpasst?
Also ich persönlich kann gar nicht also so gut riechen, aber man nimmt das ja auch gar nicht so wahr. Meine Frau ist auch ein bisschen entspannter, aber ich weiß, wenn ich zum Beispiel den Amari besucht habe, Amari ist ja unser Nashornbulle, oder auch die drei Mädels, die wir noch haben, ne? Ria, Shakina und die Yazira, dann rieche ich schon nach denen. Also Nashorn passt ja auch gut in Dortmund, ne? Das geflügelte Nashorn, was man ja viel sehen kann, aber Nashorn ist sehr, sehr großintensiv und das geht so richtig in deine Poren rein. Ich glaube, wenn du danach mit der Bahn, ich fahre jetzt meistens mit dem Auto, aber wenn du mit der Bahn fährst, hast du wahrscheinlich eher einen Einzelplatz. Also Nashorn ist sehr großintensiv, wobei ich das gar nicht so schlimm finde, weil Nashorn ist ja ein Pflanzenfresser. Wir haben das Breitmaul-Nashorn in Dortmund, die da fünf Nashornarten. Und das ernährt sich mit seinem breiten Maul, das er Namen gibt, ist halt von Gras. Und Grasfresser sind, was so denn die Ausscheidung angeht, eigentlich eher noch angenehm. Eklig ist dann sowas, aus meiner Sicht, jetzt zum Beispiel die Karnivoren, die Raubtiere, Fleischfresser, Löwe, das stinkt schon ganz schön. Oder auch Primaten oft. Also als ich früher noch in Gelsenkirchen gearbeitet habe, wenn ich dort im Pavianstall zum Beispiel war, die haben Anubis-Paviane, und wenn da die ganze Nacht 60 Paviane eine Party gefeiert haben, das ist ja echt, die übertreiben ja wirklich, das eskaliert da, die schmieren ihren Kot überall an die Wände und sonst was, das stinkt richtig eklig. Aber das ist schon das Ekligste eigentlich von diesem Pavianstall.
Dschungelprüfung, ne?
Ja, das sauber zu machen, dann genau richtig.
Apropos Löwe, eine Frage ist, wenn du etwas von einem Tier übernehmen könntest, was wäre dir lieber? Das Fell eines Eisbären im Winter oder die Potenz eines Löwen im Frühling?
Also ich mag den Winter nicht so, muss ich sagen. Deswegen, ich war ja jetzt auch diesen Winter, konnte ich glücklicherweise fliehen nach Sri Lanka, Malaysia, Indonesien. Dann würde ich mich eher für den Eisbär entscheiden und so, weil das andere, wir haben einen Sohn, meine Frau und ich, also mir reicht auch eine Frau, ja. Der Löwe hat ja mehrere. Und außerdem musst du ja auch bedenken, das klingt ja, ich habe ja viele Jahre auch Führung gemacht, jetzt mache ich es ja eher nur noch so in allen Ausnahmen. Und wenn du das so bei einer Führung erzählst, ah, der Löwe, der hat dann da 5, 6 Frauen und die Frauen holen das Essen, die gehen jagen und der Mann, ja, der sorgt eigentlich nur für Nachwuchs, weil so ein Löwe, der paart sich ja am Tag über 30 Mal teilweise.
Viel zu anstrengend.
Nee, das ist eigentlich das Problem. Aber man denkt ja immer, boah, viele Männer sagen immer, das ist ja toll, das will ich auch haben, so ein Leben. Aber eigentlich haben bei den Löwen ja die Frauen das Sagen, weil die Frauen akzeptieren diesen Löwen ja an ihrer Spitze, weil er das Rudel zu beschützen hat. Das heißt, wenn ein anderer Löwenmann kommt, jagt er den weg. Das geht natürlich nur, wenn der wirklich was drauf hat. Also wenn er richtig in der Blüte seines Lebens steht. Die Weibchen haben da auch ein Interesse dran, weil der neue Löwenmann wird ja auch deren Kinder alle töten, damit die wieder in den Östrus kommen, wieder zur Nachwuchs sorgen wollen. Das heißt aber, wenn die Weibchen sich dann diese Kämpfe angucken und denken, oh Mann, der letzte Kampf wäre schon echt knapp, beim nächsten Mal wird er nichts mehr, dann jagen die den irgendwann zum Teufel und suchen sich einen jüngeren Mann. Und der hat keine Chance, wenn die 5, 6 Weibchen auf einmal sich gegen ihn wenden, ja, dann muss er weg. Und das heißt, er vagabundiert dann da irgendwo rum.
Hat überhaupt keinen Sex mehr?
Das auch nicht. Ne? Und er weiß da gar nicht, wie man Essen besorgen kann, jagen und so, kann er alles gar nicht. Das heißt, der stirbt dann. Ja, und deswegen werden Löwen dann auch in der Natur im Schutz des Rudels viel älter als die Männer. 14, 15 Jahre können die durchaus werden. Wir unseren Löwenmann mit 6 Jahren sagen die, oh, 6, 7 vielleicht, je nachdem, manche schauen vielleicht 8, aber tschüss.
Das sollte man vielleicht auf die Menschenwelt übertragen, dass Frauen irgendwann sagen, okay, der Mann ist zu alt geworden, er muss weg.
Deswegen lieber Eisbär, ne, auf jeden Fall.
Eisbären sind ja auch sehr anziehend. Ich glaube, da kommen die Frauen von alleine hingelaufen. Knut,
ja, aber
so.
Bei Eisbären sind natürlich die gefährlichsten Landraubtiere, glaube ich, wenn ich das richtig weiß. Also welche Tierspitznamen finden Frauen so gut, dass du immer wieder mal ausprobierst, sie so anzusprechen?
Tierspitznamen?
Also es gibt natürlich das Häschen,
Also ich würde dann, glaube ich, schon eher zu irgendwie was, also womit meine Ehrpunkten kann, wären dann irgendein Tier, was keiner kennt.
So meine kleine Forschschabe oder sowas.
Ja, ja, aber das Forschschabe ist ja fast schon Mainstream, also sowas wie, ich sag mal, Plätzchenstecher Leuchthai oder so zum Beispiel.
Das ist kreativ.
Da würdest du dich nett angesprochen fühlen.
Ja, das ist total aufmerksam.
Leuchthai. Das ist ein Tiefseehai, der leuchtet ja, ne? Ein Plätzchenstecher, weil der wie so ein, beim Plätzchenstechen so in seine Beute reinsticht. Schokofruchtzwerg wäre vielleicht auch ganz nett, ist eine Fledermausart.
Das kommt auch. Ja, wobei das ist in beide Richtungen nicht gut, weil ich glaube, die wenigsten Frauen, die nicht so groß gewachsen sind, möchten generell irgendwas mit Zwerg. ist nicht so gut. Und dann natürlich, wenn das auch noch so ein unsympathisches Tier ist, womöglich.
Ja, aber eine Fledermaus ist ja eigentlich ganz...
Ja, aber eine Fledermaus ist natürlich jetzt auch nicht anmutig von Haus aus.
Ja, da wäre ja stimmt. Ja, gut, das sollte ich nochmal überdenken.
Der britische Evolutionsforscher Alfred Russel Wallace hat den Nacktmull als eine, das ist ein staatenbildendes, haarloses Nagetier. Es ist tatsächlich nicht auf den ersten Blick entzückend, muss man sagen, als darwinistische Sackgasse bezeichnet. Gibt es andere Tiere, die dir zu diesem Begriff einfallen? Also die darwinistische Sackgasse, wo man denkt, was soll das denn?
Also es ist ja schon so, ich meine, ich kenne einen Nacktmulle ganz gut, also ich habe da nie zu geforscht oder so, aber ich kenne die aus dem Zoo Dresden, also liebe Grüße auch an meinen Kollegen Thomas, den habe ich auch schon mal als Nacktmull bezeichnet, weil der auch so eine ähnliche Frisur hat wie die, aber der Zoo Dresden ist dafür bekannt, Nacktmulle zu halten, zu züchten und so weiter, und Wallace ist ja eh ein sehr spannender Mensch, ich war jetzt gerade ja auch tatsächlich genau an einem Ort, der ja nach ihm benannt ist, die Wallace-Linie. Ich war jetzt auf Bali und bin dann rüber auf die Gili-Inseln, die vor Lombok liegen, und genau da verläuft die Wallace-Linie. Ganz spannend, mal so als kleine Randnotiz, weil dort geht dann die, da ändert plötzlich von einer Insel auf die andere, also mehrere, sich verläuft da zwischen mehreren Inseln, die Tierwelt von der asiatischen in die australische. Also plötzlich hat man dann sowas wie Beuteltiere und so, also ganz spannend. Und ja, so.
Hast du schon jemals von der Wallace-Linie, also ich nicht. Das tröstet mich.
Ist interessant, wow. Ja, genau.
Aber Marcel, das ist der Grund, warum wir dich eingeladen haben, weil du uns hier so beschenkst mit solchen Sachen. Weil da kann man, was meinst du, wie wir beide jetzt rumgehen und überall prahlen, so ein Abendessen, ja, kennt er ja die Wallace-Linie oder etwa nicht?
Ja, ich plapper ja noch so ein bisschen vor mir her jetzt, damit
Nein.
ich weiß, welches Tier ich nennen kann als evolutive Sackgasse und dann
nachdenken. Ja, man könnte ja auch sagen, als Mensch, der Tier, weil Wallace hat ja nicht recht gehabt, weil der Nacktmull beispielsweise ist außerordentlich beliebt, um Schmerzforschung zum Beispiel zu betreiben. Und weil man immer noch nicht genau begriffen hat, wie machen die das, wie organisieren die sich, die können teilweise 45 Minuten ohne Sauerstoff sein, weil sie so zusammengedrängt in so einem Raum schlafen und wie gesagt ohne Sauerstoff auskommen. Das ist ja, deswegen hatte er ja nicht recht, muss man sagen. Es war ja falsch. Aber man könnte natürlich sagen, es könnte jetzt natürlich sein, ohne dass ich wüsste, was das sein könnte, dass dir schon eine Kreatur begegnet ist, wo du denkst,
also tatsächlich. Ich denke aber auch genau, dass man diese Betrachtung, also Evolution ist ja, was ja viele Menschen oder oft ja auch so, viele Menschen nehmen das ja oft so wahr, als wäre das ja etwas, was sich immer weiterentwickelt. Aber das ist ja nicht auf irgendein Ziel gerichtet, sondern das ist ja eine Anpassung, Tiere gehen in Nischen rein und so weiter. Und welches Tier da auch so ziemlich, am Ende würde ich mal so sagen, von der Ausschöpfung seines Potenzials her ist es eigentlich eines der wichtigsten Tiere bei uns hier im Zoo Dortmund, nämlich der große Ameisenbär. Ist ja auf lange Zeit unser Wappentier gewesen. Dortmund auch in Fachkreisen bekannt als Welthauptstadt der Ameisenbären. Nirgendwo auf der Welt wurden so viele Ameisenbären geboren oder große Ameisenbären wie bei uns im Zoo Dortmund. 64, jetzt mit Noah, der letztes Jahr geboren ist. Und der große Ameisenbär ist ja komplett auch, erstmal, die haben ein sehr kleines Gehirn. Die sind auch wirklich eher ein bisschen stumpfsinnig, sage ich mal. Die können auch immer nur, also die können Multitasking oder so können die nicht. Die sind immer sehr auf eine Aufgabe, aber sehr konzentriert, fokussiert, zum Beispiel Ameisen oder so essen, haben aber auch als Anpassung ihre Zähne ja zum Beispiel verloren. Und wenn du natürlich so angepasst bist an diese Nahrung, Termiten, Ameisen oder sowas, ist es natürlich auch schwer, sich dann wieder da raus zu entwickeln, weil Zähne kommen, die können auch
nicht. Fang doch mal eine Maus.
Also das machen die aber tatsächlich auch. Das ist auch ein bisschen eklig, weil die machen mit ihren Krallen die Maus auf. Wir haben das mal gesehen.
Suchen nach Ameisen.
Und gehen mit der Zunge rein, und schlecken die Maus von innen aus und dann bleibt nur noch das Fell übrig. Das ist eklig.
Obwohl, das ist natürlich schon eine raffinierte Variante, wo man den Katzen, weil ich finde oft kopflose Torsos, wenn das der richtige Plural ist, und denke mir, das ist sehr unschön, wie diese Maus zugerichtet worden ist. Und da finde ich das von innen auslutschen, so finde ich natürlich dann, also beide Richtungen nicht so gut, aber besser. Tatsächlich, das ist faszinierend. Das war mir nicht bewusst, dass Ameisenbären tatsächlich so. Ich hatte das Vergnügen, Herrn Kniri mal dazu zu fragen, ob er ein Tier kennt, was nach seiner Meinung wirklich dumm dumm ist. Und es hat ihm außerordentliche Mühe gemacht, das zu beantworten. Er hat sich dann darauf eingelassen zu sagen, dass wohlmöglich die eine oder andere Qualle nicht ganz so intelligent ist. Aber an sich, Leute, die es mit Tieren gut meinen, die...
Eben. Also die Frage ist ja erstmal, was hast du da? Intelligenz ist ja erstmal eine sehr anthropozentrische, eine sehr menschliche Perspektive irgendwo auf die... Also wir denken, wir sind jetzt besonders schlau und das bringt uns irgendwie was so. Na, aber... der Ameisenbär ist ja genauso an sein System perfekt angepasst. Also der hätte ja nichts davon, wenn der jetzt irgendwie Einsteins Relativitätstheorie nachvollziehen kann. Der hätte ja auch nichts davon, wenn er dann da vorm Termitenbau steht. Also die Tiere sind ja angepasst eben an ihre Lebensräume. Deswegen ist das ja gar nicht so ein entscheidendes Kriterium, ob man jetzt dumm oder schlau ist. Aber natürlich haben Tiere ja auch schon Charaktere. Und auch bei den Ameisenbären hast du natürlich manche, die sind dann halt ein bisschen offener im Training zum Beispiel. Wobei wir haben auch als kleine Anekdote eine Ameisenbärin, die Shakira, auch schon ein bisschen älter jetzt, eine Omi.
Ach, Shakira.
Und, ja, aber die ist ja eher so das Gegenteil, weil sie ist zum Beispiel so, das finde ich total faszinierend, sie schläft gerne, machen aber alle Ameisenbären, die schlafen so 16 Stunden am Tag in der Natur, im Zoo, auch durchaus mal länger.
Ist dann noch ein Bett frei.
Ja, die haben so Hundekörbe, wo die mal drin schlafen. Ja. Und das ist übrigens auch natürlich dann die Aufgabe vom Tierpfleger, die Ameisenbären ja auch da rauszuholen, dass sie halt nicht nur rumliegen, sondern auch ein bisschen kognitiv gefordert werden. Aber Shakira ist so, wenn du dich jetzt zum Beispiel morgens näherst, weil die haben Abläufe, so der Ameisenbär wird geweckt, kommt dann raus, wird rausgeführt aus seinem Schlafzimmer, gibt erstmal Frühstück, macht der Pfleger sauber und so. Und wenn Shaka, wie wir sie auch nennen, aber merkt, okay, da kommt jetzt einer, dann schnarcht die extra laut. Also wirklich, das ist total faszinierend. Ich weiß nicht, wie die sich das beigebracht hat, aber wenn du dann weg bist, hört die damit wieder auf. Aber wenn die merkt, okay, da ist einer, so demonstrativ lautes Schnarchen, also nach dem Motto, ey, ich schlaf noch.
Go away, ja.
Lass mal zu Hause probieren. Ob das am Wochenende auch...
Sollen wir mal ausprobieren, genau, stimmt.
Weil die Frage hattest du dir überlegt, der chinesische Diktator Mao hat es abgelehnt, sich die Zähne zu putzen. Seine Begründung war, ein Tiger würde es auch niemals tun und sie blieben messerscharf. Hast du dir noch mehr Angewohnheiten abgeguckt von Tieren?
Also ich muss sagen, ich arbeite hauptsächlich mit Plumploris. Das sind ja nachtaktive Primaten. Wir haben ja im Dortmund auch drei Plumploris oder Zwergloris, nachtaktive Affen. Und ich habe mich denen schon sehr angepasst. Also ich bin auch eher so der nachtaktive Typ. Also ich schlafe eigentlich schon gerne auch ein bisschen länger und habe aber auch kein Problem, dann bis 2, 3 Uhr wach zu sein oder so. Und das ist schon, das kommt mir schon ganz, ganz gelegen. Ob das jetzt Vor- oder Nachteile hat, weiß ich nicht.
Marcel, das war ein ganz großes Vergnügen, dich hier zu haben und die Wallace-Linie jetzt tatsächlich zu kennen. Also ich liebe das, solches Wissen zu haben, wo man andere Leute nicht unter Druck setzen kann, aber schon anzeigen kann, ja Leute, ich lese schon viel. Ne? Übrigens, wenn man das, weil wir gerade so uns so einig waren, dass man Tiere nicht herabwürdigen oder nicht sagen soll, die sind dumm. Brehms Tierleben, ein so legendäres deutsches Buch, lebt ja davon, seitenweise werden da Tiere beleidigt. Also wo es sagen, ja meine Güte, das war wirklich dumm oder kein Wunder, dass es nicht weitergebracht hat. Sowas steht da drin. Also da hat sich schon tatsächlich vieles verändert. Wir werden, also speziell die Nachbarn des Dortmunder Zoos, werden vielleicht mal den Hund zu Hause lassen und sagen, schau ich doch mal.
Spätestens wenn euer, was ist Robbenbecken, ne? Mal endlich.
Ja,
hast du da
kannst auch gerne
eine Tendenz?
Vorher natürlich kommen. Sag mir einfach Bescheid, melde dich, ne? Dann können wir mal eine Runde zusammen drehen. Und ich kann dir auch die Robbenanlage natürlich jetzt schon mal zeigen, wie sie aussieht. Ich will jetzt nicht sagen, wir sind auf der Zielgeraden, aber es geht voran bei der Robbenanlage und wir hoffen natürlich, dass wir die noch in diesem Jahr, jetzt 2026, fertig bekommen. Aber das heißt ja nicht, dass dann schon die Tiere einziehen können. Da gibt es noch Testläufe. Also wir müssen ja gucken, wie die Wasserqualität
ist. Aber die wird schon erwartet, ne? Also auch von den Fans und so, glaube ich.
Also das ist das größte Bauprojekt, was der Zoo Dortmund jemals hatte. Und klar, das ist ein Riesenteil, ein Riesenbecken. Unten haben wir die 2,50 Meter hohe und 12 Meter breite Panoramascheibe. Ganz die Tiere unter Wasser im Tauchen beobachten und so weiter. Das wird ja auch die modernste Robbenanlage in Nordrhein-Westfalen auf jeden Fall sein. Da warten alle nach und drauf. Und ich kriege da auch fast wöchentlich Presseanfragen, wo gibt es Neues, was ist los so?
Hab ich auch gelesen.
Ja.
Also ist dir das aufgefallen? Er hat keinen Zettel dabei.
Ja.
Und diese ganzen Sachen, wie breit jetzt diese Scheibe ist, wenn wir dich jetzt gefragt hätten, wie breit ist denn die Dehnungsfuge, jetzt wahrscheinlich geantwortet 6 Zentimeter.
Gut, also, ihr könnt das ja eh nicht nachvollziehen, ich kann mir einfach irgendwas ausdenken.
Richtig.
Genau, sicheres mit meinem Ameisenbär-Gehirn, das geht jetzt eh nicht so weit. Aber deswegen, wunderbar, Marcel, das war ein großes Vergnügen. Vielen Dank, dass du zu uns in die Hafenbar gekommen bist und alles Gute für dich, aber auch für den Dortmunder Zoo. Dankeschön.
Ja, gerne. Hat mir sehr richtig viel Spaß gemacht und die Location hier ist echt richtig cool.
Schön. Ja, fangen wir im Streichelzoo an, ne?
Der streichelt wen?